kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Ein herzliches Willkommen zu Man kennt sich, man schätzt sich zur mittlerweile 28. Ausgabe, zur zweiten Ausgabe mit dir, lieber Mario. Einen schönen guten Abend.
Ich freue mich sehr, Tino. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen über die österreichische Bundesliga heute sprechen. Es ist hochspannend und möchte von dir auch wissen, wer macht.
Es ist die sogenannte Crunch-Time.
Ja, so ist es. Aber so richtig, oder gerade? Also das ist ja, wirklich, dass der WAC da mit oben dabei ist. Hätte sich keiner gedacht, dass die Austria noch nicht chancenlos ist. Hätte sich vor der Saison keiner gedacht. Also alle Achtung.
Mara, wer wird Meister? Sag einmal, was für ein geiler Sportreporter du jetzt bist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, nach den letzten Wochen glaube ich wirklich an den WRC. Ich glaube, dass die in der Lage sind, die letzten zwei Spiele zu gewinnen und dann sind sie Meister. Also Didi Kübauer und der WRC, die spielen einfach ein unfassbares Playoff jetzt gerade und haben auch Blau-Weiß-Linz jetzt geschlagen. Da habe ich zu meinen Freunden und so gesagt, das wird jetzt das Schwierigste. Gegen Blau-Weiß-Linz, wo jeder glaubt, du musst gewinnen. Wenn du da drüber kommst, dann können sie Meister werden. Also ich glaube, der WRC wird jetzt Meister. Was sagst du?
Bin sehr gespannt. Also natürlich glaube ich, dass Sturm Graz es sehr hilft, die Erfahrung wirklich den Sock zuzumachen. Auch von große, wichtige Spieler. Der hat Sturm Graz in den letzten Jahren einfach schon oft gehabt. Ich glaube, das hilft ein extremer Spieler, wenn du die Situation kennst. Der WRC hat das natürlich jetzt gehabt mit dem Cupfinale.
Aber das erste Mal, muss man sagen, ja.
Mhm. Aber das erste Mal, Sturm war schon oft in der Situation. Es gibt ein Endspiel für Champions League Quali, für Gruppenphase Europa League. Also da kennen viele das Gefühl. Das kann Sturm helfen. Also ich glaube, wenn es dann ein Endspiel kommt in Graz, zu Hause, glaube ich, dass es Sturm macht. Aber ja, beide müssen einmal die nächsten Aufgaben schaffen und die sind auch nicht leicht. Und die Austria kann auch noch Meister werden.
Austria kann theoretisch, rechnerisch noch Meister werden, ja. Haben jetzt natürlich im Derby ein bisschen, das war jetzt natürlich für die Austria schwierig. Aber ja, Dino, wer ist für dich in der Bundesliga der Spieler, der den meisten Impact auf seine eigene Mannschaft hat, der seine Mannschaft am besten, also selber noch stärker macht als die anderen?
Ich bin der Meinung, Austria Wien ohne Dominik Fitz ist definitiv eine Klasse schlechter. Mhm. Ich finde, das merkt man. Wenn der Fizi einen guten Tag hat, ja, hat die Austria einen guten Tag. Wenn der Fizi keinen guten Tag hat, ist es für die Austria ganz schwer, dass sie Spiele gewinnt.
Lustig, ich hätte defensiv jetzt auch bei der Austria den Alex Dragovic genannt, also Game Changer. Defensiv, wenn Drago am Feld ist und der organisiert und der hält zusammen und bringt eine Winner-Mentalität rein, die ich finde in der Liga fast seinesgleichen sucht gerade, hätte ich einen Drago bei der Austria genannt. Offensivspieler finde ich beim WRC Tiano Ballo, ist einer, der seine Mannschaft besser macht, kreativ, immer für was gut, für einen Assist, für ein Tor und finde es richtig schön auch, dass der Didi Kübauer auf solche Spieler setzt, die schon mal so als Talent gegolten haben und wo man nicht gewusst hat, wo es hingeht. Auch beim Angelo Gattermeier, ganz cool, den er geholt hat, den er schon mal gehabt hat und das aus Deutschland geholt hat, gescheitert in Deutschland, der sie dann zum Cup geschossen hat. Also Didi Kübauer auch höchsten Respekt, wie er mit seinen Spielern umgeht und wie er da die Leistung rausholt.
Anderes, natürlich sehr spannendes Thema und da bin ich jetzt natürlich sehr interessiert. Du als Journalist, du hast natürlich deine Ohren und Augen überall. Mhm. Was pfeifen die Spatzen in Hütteldorf von den Dächern? Kannst du da schon irgendwas berichten? Was hört man da?
Ich würde mich ziemlich auf einen Namen festlegen. Auf den Vornamen Peter.
Auf den Peter. Wird es ein Peter, sagst du?
Es wird ein Peter, sage ich. Aber welcher Peter, bin ich mir nicht sicher. Also meine Infos sagen, dass mit beiden Peters gesprochen wurde. Mit Peter Backold und mit Peter Stöger. Und ja, wenn ich so ein bisschen die handelnden Personen mir anschaue und was gerade zu Rapid passen wird, dann glaube ich, dass der Peter Stöger in der Pole Position ist vor dem Peter Backold. Aber ich glaube, dass er Österreicher wird und von daher glaube ich, dass er Peter wird. Was hörst du?
Ich höre sicherlich weniger als du. Ich habe meine Ohren auch nicht so offen wie du.
Gut, mich interessiert schon natürlich, was der Rapid-Trainer-Personalie ist für einen Journalisten. Da muss man überall reinhören und alles wahrnehmen. Und ist ja schon ein geiler Job, der in Österreich da vergeben wird, muss man sagen. Und ich glaube, dass nach dem Robert Klaus kein Deutscher wird. Von daher lege ich mir eigentlich fast fest, es wird ein Peter.
Auf alle Fälle bade mit der großen Gabe, so einen großen Verein moderieren zu können. Ich glaube, das können wir so sagen. Das kriegen beide hin, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, absolut. Also beide wären würdig, das muss man mal ganz klar sagen, ja. Abstiegskampf, wie geht's in Nucci?
Wie geht's in Nucci? Der ist natürlich schon sehr, sehr angespannt. Klar, wie alle im Verein, es sind die großen Endspieler da. Und jetzt ist es halt einfach, sind es nur mal zwei Spieler. Der jetzt performt, der wird in der Liga bleiben, der jetzt eine schlechte Phase hat, der wird den Gang in die zweite Liga angehen müssen.
Drei Clubs sind es noch. Klagenfurt, Alltag, GRK.
Genau.
Ja, ich glaube Klagenfurt, weiß ich nicht, ob sie so die richtigen Entscheidungen getroffen haben in den letzten Wochen, um die Liga zu halten. Wird man sehen. Aber wäre mein Tipp, dass Klagenfurt runtergeht.
Kein Bundesliga-Fußball mehr am Wörthersee.
Irgendwie spüre ich das. Ich weiß, dass dir das als Kärntner wehtun würde, aber...
Also mir wird da das Herz bluten, wenn am Wörthersee nur mehr Zweitliga-Fußball gespielt wird.
Ja.
Aber ja, mein Herz hängt da in Alltag. Deswegen.
Sowieso, genau.
Mal schauen, was wird. Es ist so wenig. Ich kann es aus eigener Erfahrung nur immer wieder sagen. Wenn man BD-Spiele am Platz steht, man weiß, heute geht es um alles. Es sind solche Kleinigkeiten, warum ein Verein in der Liga bleibt oder nicht.
Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das Gefühl ist, wenn man da rausgeht. Kann es mir nicht vorstellen.
Aber ich sage, das ist richtig geil.
Echt?
Es sind die geilen Spiele, wirklich.
Also ich finde, um die Meisterschaft spielen ja, aber um den Abstieg, boah, da hängt so viel dran. Da hängen ja teilweise Jobs dran von anderen Personen im Büro und so. Weißt, also das, boah, das würde mir fertig
absolut
machen.
Absolut. Also aber ich finde nichts geiler, wie wenn du weißt, heute geht es um was. Und heute geht es um alles.
Ja, das, die Einstellung brauchst du als Profisportler, genauso.
Das ist geil.
Ja.
Das ist richtig geil.
Du, heute sprechen wir mit jemandem, der mit dem Abstieg nichts zu tun hat.
Überhaupt nicht. Der ist oben auf in der Liga. Der ist jetzt schon Erster, der kämpft um den Europacup.
Und er ist ein ganz frischer Name, den eigentlich die wenigsten noch so richtig kennen.
Genau. Und dafür sind wir da. Wir werden ihn heute der großen Öffentlichkeit präsentieren. Hab mit ihm ja, viel Zeit verbracht im Nachwuchs. Wir haben zusammen in LAZ gespielt, wir haben zusammen in der Akademie gespielt in Kärnten. Max Ritscher. Aktueller Trainer vom LASK, immer noch ungeschlagen und ja, den wollen wir heute einfach mal auf die Bühne holen, wer das ist.
Ich freue mich sehr.
Ja, ein herzliches Willkommen in unserer Runde, dem Trainer in der österreichischen Bundesliga, der die kurze Hosensaison eingeleitet hat. Servus Max Ritscher.
Servus, grüß euch, danke für die Einladung und ja. Freut mich, dass wir heute ein bisschen quatschen werden.
Und tatsächlich, Tino, ein Gast, den ich persönlich noch nicht kenne und noch nicht interviewt habe. Und ich glaube, das gibt es in der österreichischen Bundesliga eigentlich sonst nicht, wenn es ein Österreicher ist.
Das ist ganz ein Junger. Da haben wir ganz einen Jungen heute geholt. Den jüngsten Bundesliga-Trainer.
Und deswegen umso spannender.
Ja, voll. Na, freut mich. Wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, dass du mich interviewen hättest können. Von dem her passt der Moment heute ganz gut.
Max, wo erwischen wir dich gerade?
Ich bin gerade zu Hause und ja, heute war grundsätzlich ein trainingsfreier Tag, habe aber am Vormittag ja einige Dinge schon wieder vorbereiten müssen für die nächste Woche. Nachmittag war dann ein bisschen mit der Family unterwegs und ja, jetzt am Abend gemütlich zu Hause.
Sehr schön.
Max, bei dir natürlich extrem spannend. Du bist vom Co-Trainer zum Cheftrainer geworden in derselben Mannschaft.
Ja.
Auf einmal ist man der Chef von dem ganzen Haufen. Wie war das, die Umstellung?
Grundsätzlich habe ich die Erfahrung ja schon letztes Jahr machen dürfen oder können. Ja, war eine sehr ähnliche Situation nach dem Sagi seiner Entlassung, wo man grundsätzlich der Verein auch die Chance gegeben hat, das zu machen, gemeinsam mit Thomas Darasch damals. Heuer war es wieder ein ähnlicher Moment oder ähnlicher, ja, zu einer ähnlichen Situation. Von dem her jetzt nichts Ungewohntes, aber natürlich ist immer dann aufregend, wenn das verkündet wird und dann einfach ja, die Dinge seinen Lauf nehmen. Aber das Gute war dann, glaube ich, auch, dass einen Tag danach wir gleich gegen Klagenfurt auswärts gespielt haben, du bist dann eh gleich wieder im Modus, einfach, dass die Mannschaft aufs Match vorbereiten musst und dementsprechend hast du dann eh wenig Zeit, um zu überlegen, was das jetzt alles mit sich bringen wird.
Wie läuft das so ein erster Tag ab? Gehst du einmal, zuerst einmal Bürotisch umrahmen, vom Co-Trainertisch zum Cheftrainertisch? Weiß ich nicht, beim Laptop änderst du einmal das Hintergrundbild?
Nein. Es rennt alles, was du jetzt angesprochen hast, rennt grundsätzlich normal weiter. Ich sitze am selben Platz wie davor. Ich habe denselben Laptop wie davor. Wie ist der Tag abgerannt? Ja, das ist die Meldung halt rausgegangen. Und dann war grundsätzlich gleich einmal mit der Mannschaft das Gespräch und danach das Training. Du musst dann logischerweise halt einfach viele Gespräche führen mit den Spielern, mit Mitarbeitern, mit dem Staff, mit dem Trainerteam. Am ersten Tag, das war schon viel, aber glaube ich auch wichtig zu dem damaligen Zeitpunkt, weil wie gesagt, am nächsten Tag gleich das Spiel war. Und ich wollte einfach dort trotz allem, und ich verstehe, dass das in den Köpfen der Spieler auch nicht einfach ist, dann mit so einer Situation umzugehen. Ich wollte einfach dann einen Strich machen, einen geraden und sagen, alles, was bisher war, kann man nicht mehr verändern. Aber es geht jetzt darum, dass wir morgen gegen Klagenfurt ein gutes Spiel machen, dorthin fahren und ja uns am bestmöglichen Fußball spielen können. Und ja, dementsprechend war dann der Fokus eigentlich relativ schnell dann wieder aufs Sportliche gelegt. Und ja, so ist der Tag, der damalige Montag gewesen.
Das war ja total überraschend. Wie emotionalisiert dich das auch? Du bist ja auch Teil eines Trainerteams gewesen. Plötzlich kommt so eine Meldung raus. Ihr werdet es wahrscheinlich ein paar Minuten vorher gewusst haben, bevor es die Öffentlichkeit weiß. Was geht da einem durch den Kopf? Da wird man sich ja extrem viele Fragen stellen, oder?
Ja, schon. Also jetzt beim Shopee war schon so für mich extrem überraschend, weil wir grundsätzlich auch, sage ich mal, ergebnistechnisch gut performt haben. Aber wie es im Fußball so ist, gibt es halt eben auch einfach übergeordnete Personen, die das Ganze auch immer wieder evaluieren, die dann auch mit den jeweiligen Cheftrainern im Austausch sind und gewisse Dinge oder gewisse Ziele verfolgen. Dort wird es augenscheinlich irgendein Problem geben haben. Wie gesagt, es ist dann schon überraschend gekommen. Aber dadurch, dass mir ja parallel oder gleichzeitig die Nachricht übermittelt worden ist oder ich gefragt worden bin, ob ich das wieder bis zu Saisonende machen kann, hast du dann logischerweise dann auch gar nicht so viel Zeit, über die Entscheidung der Entlassung nachzudenken, sondern bist ja schon wieder in dem Radl drin, dass du Dinge vorbereitest, einfach in dem Modus, was ich davor gesagt habe, drin bist und da bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so viel Zeit war, dass dann die Zeit, die davor war, reflektieren kannst.
Also reflektieren kommt irgendwann anders, sondern jetzt, da muss man funktionieren in dem Moment.
Ja, genau. Also das trifft es am besten, glaube ich. Und es war, wie schon davor gesagt, letztes Jahr sehr ähnlich. Und auch erst da kannst du dann im Sommerurlaub dann das erste Mal ein bisschen die Sachen reflektieren, wie die Saison jetzt verlaufen ist, warum wahrscheinlich gewisse Dinge so entschieden worden sind, wie sie entschieden worden sind. Und heuer bin ich zudem jetzt auch noch nicht so wirklich gekommen.
Das ist ja so, dass mit der Entlassung von Markus Schopp ja auch zwei seiner Co-Trainer verabschiedet worden sind. Und die sind jetzt nicht nachbesetzt worden. Das heißt, du musst da jetzt für vier Leute arbeiten eigentlich. Wie habt ihr das aufgefangen?
Stimmt. Also das Trainerteam ist jetzt schon kompakter geworden, weil, wie du gesagt hast, als dann andere Trainerkollegen oder Kollegen im Trainerteam getroffen hat, die Entlassung. Wir sind jetzt ein kleines, kompaktes Team. Das hat Vor-, aber auch Nachteile. Grundsätzlich sind wir aber ein cooler Haufen, ein eingeschweißter Haufen. Probieren da einfach uns gegenseitig zu unterstützen, die Dinge bestmöglich dann halt auch für die Mannschaft vorzubereiten. Und ich sehe darin jetzt gar kein Problem, dass wir jetzt nominell einfach weniger sind. Wir schaffen trotzdem, die Dinge gut zu machen, glaube ich. Und dementsprechend bin ich da auch sehr zufrieden, bis jetzt, wie es gerade ist.
Du wirkst so entspannt, Max, muss ich ehrlich sagen, du hast unfassbar viel mehr Arbeit jetzt, du stehst jetzt dann viel mehr in der Öffentlichkeit, du hast ein kleines Kind daheim. Und das wirkt so, ja, das mache ich halt jetzt und wir schaukeln das große Schiff LASK schon. Seid umgeschlagen. Woher kommt das?
Ja, es ist natürlich schon sehr aufregend oder sehr viel, was jetzt mich betrifft, was ich zu tun habe. Aber am Ende des Tages geht es für mich trotzdem immer um den Fußball, um die Zusammenarbeit mit der Mannschaft. Das ist das Allerwichtigste, dass einfach ja das ein eingeschweißter Haufen ist, eine Gruppe ist, die in dieselbe Richtung denkt und marschiert. Das machen auch die Jungs, also die Mannschaft, richtig gut. Die sind da auch sehr unterstützend, egal ob jetzt im Training oder dann auch im Spiel. Die Spiele waren jetzt auch ganz gut, finde ich. Und alle anderen Dinge musst du eh so nehmen, wie es an. Das kommt halt dazu. Aber ich bin davor schon immer einer gewesen, der ja gern mit Leuten zusammengearbeitet hat, gern dann auch ja, kommuniziert hat. Das ist jetzt sicher ein großer Part, der dazugekommen ist in den letzten 3 Wochen, weil du eben mit Spielern, mit Betreuern, mit Staff, mit Präsidium, mit den Medien einfach kommunizieren musst. Das ist part of the game. Aber ich sehe das wirklich nicht als Belastung, sondern einfach so als coole Challenge in der Saison und ja, probiere das so hinzunehmen, wie es ist.
Ich wollte gerade fragen, wie viele Stunden mehr sind es als Cheftrainer im Gegensatz zum Co-Trainer?
In Stunden grundsätzlich denke ich gar nicht mehr. Das hat jetzt aber auch gar nichts mit meiner...
In graue Haar?
Mit der,
wie viele graue Haar sind mehr?
Ein paar kommen schon. Also, aber die sind auch schon davor gekommen, von dem her. Stunden, natürlich sonst immer intensive Tage und logischerweise dann auch einfach Stunden mehr, die man in der Arbeit oder nicht zu Hause verbringen kann. Das ist ganz logisch. Aber ich glaube, jeder, der in dem Sport arbeitet, speziell als Trainer oder als Sportdirektor, weiß, dass eigentlich permanent du im Kopf ja Gedanken hast an Tagen, wo du jetzt nicht im Stadion bist oder im Trainingsgelände
bist. Man kommt nicht weg, gell?
Du denkst ja trotzdem, man kommt nicht wirklich weg und dann zwischendurch kommt wieder eine Nachricht rein, dass vielleicht der ein oder andere Spieler dort ein Wehwehchen hat oder es kommen halt immer wieder so ja Infos zu mir, wo du dann wieder reagieren musst und planen musst und dementsprechend rennt da eigentlich permanent das Radl im Kopf und trotzdem ist es für mich so jetzt, ja, es ist davor auch schon so gewesen als Co-Trainer, weil du dort auch immer Dinge vorbereiten musst für einen Cheftrainer und dort der Bestes geben willst. Es ist grundsätzlich schon ein Fulltime-Job. Und trotz allem probiere ich mir trotzdem auch die Ruhe zu geben oder die Zeit zu geben, dass ich einfach ja, mit meiner Familie, mit meinen Freunden oder mit mir selber Zeit verbringe, weil ich einfach ein Typ bin, der das genauso braucht, dass er irgendwo anders dann sich seine Energie holt, sei es jetzt, ob ich jetzt mit dem Rennradl einmal eine Runde vor oder eine Runde laufen gehe oder mit der Kleinen dann, ja, keine Ahnung, in den Zoo gehe oder Eis essen gehe. Sowas gibt dir dann wieder extrem viel Energie oder mir zumindest. Und mit der Energie gehst du dann halt wieder rein zur Mannschaft oder zum Verein und ja, probierst dort wieder dein Bestes zu geben.
Boah, Eis essen. Was ist das Lieblingseis von dir und von der Tochter?
Meins ist Pistazie.
Ja.
Von der Tochter Erdbeer. Derzeit. Aber das ändert sich ja schnell bei den
Mauro, bei dir?
Ich bin ein totaler Cornetto-Vanille-Fan.
Ja.
Ansonsten esse ich kein Eis, aber Cornetto-Vanille geht.
Was, sonst isst du kein Eis? Nur Cornetto?
Naja, hin und wieder noch Banane, Schokolade gemischt.
Okay.
Aber da sagt meine Frau immer Katastrophe. Also die geht mit mir nicht gerne Eis essen, weil sie sagt, wie kann man sowas bestellen? Und,
ja. Zum Schämen.
Dino, was ist deine Lieblingssorte?
Zitrone.
Zitrone.
Über Jahre schon Zitrone.
Gut, haben wir das auch, oder?
Hallo, wir sind ein Informationsfußball-Podcast mit Hang zum Laber-Podcast.
Genau, nicht nur Hard Facts, gell?
Nicht nur, die seichten Themen.
Aber eine wichtige Frage habe ich, weil ich mich da auch vielleicht gerade nicht so gut auskenne, oder beziehungsweise ich muss ja fragen, du hast die UEFA-Lizenz. Du hast nicht die UEFA Pro, ja. Gell? Das heißt, du darfst ab Sommer nicht Cheftrainer bleiben.
Na.
Wie bitter ist das gerade? Ich meine, du hast kein Spiel verloren und könntest normalerweise die logische Variante sein.
Stimmt natürlich. Es ist aber vom Verein jetzt auch mit mir so kommuniziert worden, dass das bis Saisonende geht und sie ganz klar einen neuen Cheftrainer suchen werden für die kommende Saison. Aber ich mache auch nirgends ein Geheimnis draus, dass ich ja die Pro-Lizenz machen möchte und irgendwann dann selbst einmal ja in die Rolle wieder schlüpfen möchte als Cheftrainer. Aber das ist ja zwischen uns, also zwischen Verein und mir, jetzt ganz klar so kommuniziert.
Und ich denke mal, mit den Spielen hast du jetzt dann auch gute Argumente für die UEFA Pro-Lizenz, oder?
Ich hoffe, ja, es gibt natürlich Kriterien, die man erfüllen muss in dem Aufnahmeprozess beim ÖFB oder grundsätzlich, um egal in anderen Ländern halt auch die Pro-Lizenz machen zu können. Die musst du halt erfüllen und ja, ich wünsche mir da eigentlich nur ja Unterstützung von ja von Vereinsseite, von Verbandseite, weil ich ja glaube, ich will es halt einfach machen und das auch schnellstmöglich, weil ich mich darin auch komplett sehe und dementsprechend hoffe, dass ich dann beim nächsten Lehrgang dabei sein darf.
Aber kannst du dir also vorstellen, jetzt schon noch einmal den Co-Trainer zu machen dann, ab Sommer? Oder hast du jetzt dann Blut gelegt und denkst da, ich will jetzt in der ersten Reihe bleiben?
Nein, es geht für mich immer darum, dass man offen und ehrlich kommuniziert. Deswegen habe ich jetzt auch da bei euch gesagt, ich will irgendwann Cheftrainer werden. Ich sehe mich ja in der Rolle. Ich sehe mich aber genauso in einer Co-Trainerrolle. Für mich ist immer wichtig, dass das Projekt an sich stimmt, was ein Verein verfolgt. Da ist mir persönlich oft dann auch die Rolle egal. Wenn das wieder ein cooler, eingeschweißter Haufen ist, im Trainerteam mit Mannschaft und Verein, die einfach ein gewisses Ziel verfolgen und dort in eine Richtung gehen wollen, wo ich glaube, das passt zu mir, dann bin ich da voll dabei und dann ist mir die Rolle grundsätzlich egal. Und trotzdem bin ich auch so, dass, ja, wenn sich irgendwo eine Cheftrainerposition vielleicht auftun sollte, dass ich für sowas offen bin und mir das dann auch gern anhören würde, unabhängig, wie das Ganze dann auch ausgeht.
Also jetzt sind alle Vereine, Sportdirektoren, die können sich, wenn sie deine Nummer haben, bei dir direkt melden. Sie können aber uns beim Podcast gern schreiben und wir geben den Kontakt sehr gern weiter.
Ja, genau. Also
meine da wären ein paar jetzt in Linz nervös.
Meine Nummer, ja, wer es hat, der hat es. Und wer sich bei euch melden möchte, da kann man sich ja gern bei euch melden. Wie gesagt, man kann über alles sprechen und reden. Und am Ende des Tages wird man dann eine Lösung finden, wo auch immer.
Es gibt ja noch viel zu erledigen beim LASK. Zumindest einmal,
auf alle Fälle.
Zumindest einmal die Saison inklusive Europacup-Qualifikation. Das ist das große Ziel, was noch ansteht, richtig?
Ja, absolut. Also wir haben jetzt eh den siebten Platz einmal letzte Woche schon fixiert. Gehen jetzt einmal in das Playoff-Halbfinale rein. Wird aller Voraussicht nach Hartberg werden. Ist jetzt noch nicht ganz fix, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ist ein guter Gegner. Und wir wollen dann natürlich das Halbfinale erfolgreich bestreiten und dann, wer auch immer dann im Finale kommt, die zwei Spiele dann auch erfolgreich bestreiten. Aber wie gesagt, der Fokus gilt jetzt einmal zuerst den nächsten drei Spielen, also den zwei im Grunddurchgang noch und dann dem Spiel da am Montag im Halbfinale. Alles, was danach kommt, ja, das kommt dann sowieso, aber zuerst müssen wir mal unsere Hausaufgaben erfüllen und die werden eh schwierig genug.
Ist es dann jetzt gerade wie eine Vorbereitung, kann man sagen? Ja, ist jetzt alles ausgelegt quasi auf das Halbfinale einmal hin?
Ich bin wirklich auch so und das sage ich auch der Mannschaft immer, ich will, dass wir einfach in jedem Spiel unser Spiel durchziehen und dort unsere Steps machen, weil uns das Ganze einfach jetzt nichts bringen würde, wenn wir sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt nur mehr auf das Halbfinalspiel und die anderen Spiele sind egal. So rennt das in meiner Welt halt nicht im Fußball, sondern du musst halt ja in jedem Spiel an der Leistungsgrenze kommen, damit eine Entwicklung entsteht. Wenn du dort immer nur mit 80-90% performst, dann wirst du nie an die 100 hinkommen. Von dem her bin ich da schon sehr fordernd, was das Training betrifft und was auch die restlichen Spiele jetzt betrifft, gegen GRK und gegen Alltag, weil es für mich einfach wichtig ist, dass wir ja gute Leistungen bringen und mit einer, ja, und dann auch gute Ergebnisse bringen und mit dem Selbstbewusstsein dann auch das Halbfinale da bestreiten können.
Du hast das Stichwort gegeben, Alltag. Bewusst oder unbewusst? Ich übernehme das gleich. Unser Freund, Co-Trainer vom SC Alltag, Ate Nohio, hat wie immer eine Frage an jeden Gast und so auch an dich.
Ich hätte eine Frage, da hätte ich gleich eine Frage, kurze Frage stellen. Da wollte ich einfach nur fragen.
Ate is asking.
Hallo Max, hoffe dir geht es gut. Zuallererst mal Gratulation zu den Ergebnissen. Seitdem du das Ruder übernommen hast beim LASK, habt ihr ein Feuerwerk ausgelöst und ja, Gratulation dafür, geile Sache. Meine Frage an dich wäre, du bist ja schon seit längerer Zeit beim LASK und da würde mich interessieren, von welchem Trainer du dir am meisten abgeschaut bzw. mitgenommen hast. Ich weiß, jetzt würde ich sagen, von dem, von allen ein bisschen, das weiß ich schon, aber mir würde interessieren, dass du das richtig am Punkt bringst und den einen herausnimmst und den uns ein bisschen erklärst, warum, weshalb er dich geprägt hat. Okay, danke und freue mich auf deine Antwort. Ciao.
Also, klipp und klare Antwort bitte.
Ja, danke mal für die Frage und auch liebe Grüße ins Ländle. Nach Alltag, wir sehen uns dann eh nächste Woche. Mir geht's gut, ich hoffe, dir geht's auch gut.
Also ich kann nur sagen, der ist im Workflow.
Der ist voll.
Also der hat schon einen vollen Stress wieder jetzt vor die Spiele.
Ich habe schon gehört in einer der letzten Folgen, dass er den Laptop immer dabei hat und
ja.
mehr oder weniger sich als Laptop-Trainer sieht, aber der AT ist sicher, hat seine Stärken am Platz wie als Spieler, von dem her. Das passt schon so. Na, coole Frage. Habe jetzt auch schon öfter gestellt gekriegt. Ich muss trotzdem zu Beginn sagen, ich bin jedem Trainer dankbar, unter dem ich jetzt beim LASK arbeiten habe dürfen. Das waren jetzt doch schon einige. Und ich habe logischerweise bei jedem was mitnehmen können, aber für mich ist schon der Didi, der Kühlbauer, derjenige, der für mich am prägendsten war, von dem ich auch am meisten mitnehmen habe können. Es war, ja, einfach unglaubliche Zeit miteinander da beim LASK, auch wenn es jetzt, ja, es waren glaube ich nur knapp 13 Monate. Aber ja, wir haben ja, ich habe unter ihm als Spieler schon trainieren dürfen, gespielt habe ich nur einmal unter ihm, aber trainieren dürfen. Damals war die Beziehung, das haben wir damals auch besprochen, ja, nicht ganz so einfach. Ich war junger Spieler, dann haben sich die Wege auch getrennt, ich bin dann nach Kapfenberg gegangen, hat alles aber seine Gründe gehabt, von dem her war ich schon ein bisschen angespannt, wo er dann zu uns gekommen ist, aber der Didi ist ein unglaublich straighter Mensch, ein unglaublich guter Mensch, bringt die Dinge komplett auf den Punkt, sowohl am Platz, aber neben dem Platz, im Privaten. Er ist sehr fordernd, aber wie gesagt auch sehr straight, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, das ist glaube ich eine Eigenschaft, die heutzutage trotzdem ja nicht mehr alle haben, sondern ja, er ist da einfach so, wie er ist und das schätze ich extrem an ihm. Und er hat mich zur damaligen Zeit beim LASK einfach ja, sehr in sein Denken einfließen lassen. Er hat mir dann auch relativ schnell sehr viel Verantwortung gegeben, was Trainingsplanung, Trainingsdurchführung, Analysen etc. betrifft. Also es war da schon nach einer kurzen Zeit so eine Vertrauensbasis da, wo ich einfach gemerkt habe, das ist cool, wie wir einfach miteinander umgehen. Ich kann mir von ihm was abschauen, aber er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er mir zuhört, wenn ich mit ihm rede. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und die Saison damals war dann nach einer Saison, wo wir Achter waren, sind auch im unteren Block waren, mit dem dritten Platz, 10 Punkte vom vierten Platz, ja, sehr erfolgreich. Und dementsprechend denke ich da einfach sehr gern an die Zeit zurück, sowohl was im Verein passiert ist, aber wir haben durch das privat uns ja immer besser verstanden, waren das ein oder andere Mal dann auch Tennis spielen und sind auch nach wie vor in einem sehr engen Kontakt und Austausch, hören uns wirklich oft und reden dann nicht nur über Fußball, sondern auch über andere Dinge. Und das ist, glaube ich, was am Ende des Tages ja auch das Coole ist, dass das über Zusammenarbeit in dem Fall auch hinausgeht und man einfach ja schon mehr oder weniger ein bisschen freundschaftliches, ja, oder so eine freundschaftliche Beziehung hat, wo man sich einfach gern miteinander hört und wenn man sich sieht, immer Freude hat.
Das heißt, du lachst jetzt auch, wenn der WRC einen Cup gewinnt oder wenn er Meister wird oder das Double gewinnt, kommt ein Lächeln über dein Gesicht und denkst, da hat er sich verdient.
Ja, schon. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, er hat, und er betont es ja immer wieder, er probiert, egal wo er ist, bei welchem Verein, er war als Spieler oder als Trainer, immer das Beste zu geben, das Beste für den Verein, das Beste für die Mannschaft. Das kann ich nur bestätigen. Er ist einfach ja extrem ehrgeizig und ja besessen davon, dass er Spieler gewinnt. Das vermittelt er immer sehr sehr deutlich den Spielern und den Leuten um sich. Das finde ich aber top und deswegen gönne ich ihm also den Titel, was er jetzt schon im Cup eingefahren hat. Und ich würde es ihm auf alle Fälle auch gönnen, wenn er dort das Double jetzt anholt. wobei er dazu sagen muss, es sind auch die anderen Trainer, mit denen also der Helmi zum Beispiel bei der Austria, mit denen habe ich jetzt nicht direkt zusammengearbeitet, aber da war ich bei der zweiten Mannschaft beim LASK und er bei den Profis Co-Trainer. Also wir haben auch ein gutes Verhältnis und einfach, ja, ich weiß auch, dass ja, er ein richtig guter Trainer ist. Das zeigt auch die Saison, die die Austria hergespielt hat. Von dem her, ja, gönnt man es eh jedem, aber dadurch, dass ich mit dem Didi ja, einfach zusammengearbeitet habe, ist das vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man er haben das in dem Fall wünscht, so ehrlich bin ich ja. Und die Wahrscheinlichkeit oder die Chance ist, glaube ich, heuer so groß wie noch nie für den WRC, dass dann auch in der Liga ganz vorne stehen.
Aber wie war der erste Tag, wo der Didi Kübauer gekommen ist als LASK-Trainer? Weil, so wie du es jetzt erzählt hast, also als Spieler hat es da so semi-taugt, unter ihm zu trainieren, wenn ich es jetzt richtig ausgekehrt habe. Und dann hörst, super, jetzt wird der mein Chef.
Ja, nein, so semi-taugt.
Hast du gedacht, du musst jetzt dann wieder ab in die Akademie oder wie war das erste Treffen?
Nein, also zuerst einmal auf das erste so semi-gut. Es war immer gut, das Training war gut. Nur ich war halt zum damaligen Zeitpunkt 10 Jahre, 11 Jahre jünger als jetzt. Habe wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher Dinge auch noch nicht so kennengelernt im Profibereich. Das war im Wort mein zweites Profijahr damals beim WRC und war das sicher noch nicht gewohnt, dass ja im Profibereich halt einfach ja Dinge oder ja Dinge so angesprochen werden und du einfach da bist, dass du performst. Da war ich sicher zum damaligen Zeitpunkt auch nicht so weit, dass ich sage, ich war da vielleicht ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu dünnhäutig oder zu persönlich genommen, obwohl es bei einem nie etwas Persönliches war. Und unterm Strich ist einfach so, Qualität setzt sich immer durch und ich habe die Qualität damals nicht gehabt als Spieler. Dementsprechend ist es ja dann auch zu einem Großteil an mir selber gelegen, dass ich nicht gespielt habe. Und wie es war, wo der Didi gekommen ist zum LASK, ja, auch aufregend wie bei jedem anderen Trainer, weil du nicht weißt, was jetzt genau passieren wird, kommen wird, was die Pläne sind vom Verein, von ihm. Das hast eh immer das Thema, wenn es einen Trainerwechsel gibt. Das war jetzt aber beim Sagi beispielsweise so, wo dann auch eine gewisse Ungewissheit vorhanden ist und du ja einfach Gespräche führen musst. Und dann war es aber trotzdem auch gleich so, an dem Tag, wo der Didi gekommen ist, dass wir gleich ein super Gespräch geführt haben und das relativ, oder ich dann relativ schnell an dem Tag auch ein gutes Gefühl dann gehabt habe, dass das passen wird.
Du, bevor wir zu deiner Spielerkarriere kommen, als Co-Trainer ist man ja oft bei einem fixen Cheftrainer und geht mit dem mit. Und in deiner Karriere ist es so, dass du eigentlich wechselst, also beim Verein bleibst und wechselnde Cheftrainer hast. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht, was für deine Karriere besser sein kann?
Um ehrlich zu sein, Gedanken habe ich mir drüber nicht gemacht. Das ist, so ehrlich bin ich auch, bei mir ist das eher so passiert. Also ich bin damals unter Andreas Wieland zu den Profis dazugekommen, unter ihm in die Akademie gerutscht, weil er war damals sportlicher Leiter. Das waren so meine ersten Schritte als Trainer. Deswegen war ich da, oder bin ich da eher mal, ja, sehr dankbar, dass man überhaupt die Chance gekriegt hat, ich war unterm Scheibe bei der zweiten Mannschaft Co-Trainer, also auch da verspüre ich einfach so eine Dankbarkeit, dass man ja eine Chance gekriegt hat oder dazugenommen worden ist als Assistent und mitarbeiten hat dürfen. Weil ich glaube schon, dass es im Leben generell so ist, du brauchst halt immer Leute um die, die dann irgendwie irgendwas in dir sehen und ja an die glauben. Das Glück habe ich jetzt da in Linz Gott sei Dank gehabt, von unterschiedlichsten Personen und so auch dann bei den ganzen Trainern, die ich dann ja bei den Profis miterlebt habe. Aber um ehrlich zu sein, ja, es gibt natürlich die zwei Wege als Assistent, dass du permanent bei einem Cheftrainer dabei bleibst oder eben so eine Art Vereinsco-Trainer bist. Bei mir hat sich's, oder ja, es hat sich's trotzdem so irgendwie von selbst entwickelt. Es hätte vielleicht auch passieren können, dass ich mit dem einen oder anderen Trainer dann, wenn es gepasst hätte, mitgegangen wäre. Das hätte ja genauso passieren können. War bei mir aber nicht der Fall. Von dem her ja, kann ich nur sagen, das war halt jetzt bis jetzt mein Weg. Eher als Vereins-Co-Trainer. Heißt aber nicht, dass das dann immer so bleiben wird. Fußball ist einfach sehr dynamisch, ist auch sehr, sehr abhängig von vielen externen Faktoren und externen Entscheidungen. Von dem her ja, beschäftige mich eigentlich immer nur mit dem Hier und Jetzt, was halt gerade so anfällt und mit der Aufgabe, die halt ja, gerade zum Erledigen ist, alles was zu weit in der Zukunft ist, da bin ich eigentlich nicht so der Fan davon, dass ich mir da zu sehr den Kopf zerbrich.
Max, der Spielerkarriere. Mhm. Guck mal dazu, wir kennen uns schon, meine Güte, kennen wir uns lang. Seit einer LAZ.
Sehr lang, sehr lang.
Dino, wie gut war er?
Straßenplatz, Spital an der Trau.
Genau, da haben wir Kick zum. Bade den großen Traum einer Profifußballerkarriere. Sind dann bald in die Akademie gekommen, haben da wieder zusammengespielt. Ja, du bist dann zum WRC, ich bin zur Austria. Mhm. Und du hast dann mit 23 der Karriere beenden müssen, verletzungstechnisch.
Ja.
Zwei Knieverletzungen plus ein Keim im Knie dann schlussendlich, der das große Problem dann war.
Ja.
Zu Buche stehen jetzt nur zwei Bundesliga-Einsätze. Ich möchte die Zuhörer ein bisschen mitnehmen. Du warst richtig gut. Also du warst sicher in Kärnten, kann ich so voll Überzeugung sagen, in deinem Jahrgang 1994 der beste Fußballer, der da rumgerannt ist. So wie du als Trainer bist, so warst du als Spieler. Sachlich, schnörkellos, gute Technik. Also du hättest schon alles, was du jetzt als Trainer gerade machst, Cheftrainer Bundesliga, den Weg hättest du als Spieler ohne Verletzung hundertprozentig, wärst du nachgegangen.
Ja, danke einmal für die Worte. Ich bewerte mich nicht selber als Spieler.
Deswegen mach's ja ich.
Danke.
Deswegen mach's ja ich, Max, du brauchst es nicht.
Genau, dann sind die Worte jetzt eh schon ausgesprochen worden. Na, natürlich, ja, Dino, du weißt es ja noch, wir haben angefangen im LAZ-Spital, sind dann nach Klagenfurt gegangen in die Akademie, haben, glaube ich, für uns beide einfach ja, Steps gemacht, waren, glaube ich, immer auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr haben machen müssen, um gewisse Steps dann auch wieder zu schaffen, von der U15 in die U16 und so weiter. Ja, bin dann Profi geworden beim WRC unter Nenad Bielica, der mich damals dann dazu genommen hat, war dann 3 Jahre beim WRC. Dort, ja, das Ziel war schon, dass ich mehr Bundesligaspiele machen wollte. Aber bei dem Thema, wo wir eh davor schon, du bist dann auch immer abhängig davon, wie in welcher ja, Position der Verein gerade steckt oder Situation der Verein gerade steckt. Damals war es so, der WRC ist gerade frisch von der zweiten Liga aufgestiegen. Es war das erste Bundesliga-Jahr, da ist natürlich logisch, dass das Risiko jetzt nicht so genommen wird, um jungen Spielern dann permanent die Plattform zu bieten, Bundesliga zu spielen. Das war zur damaligen Zeit ganz einfach so. Und trotzdem sage ich wieder, wenn ich zur damaligen Zeit richtig, richtig gut gewesen wäre, dann glaube ich, hat man als Trainer dann nur mehr wenige Argumente, warum einer nicht spielen soll. Dann hätte ich wahrscheinlich mehr Einsätze gehabt. Dann war es eben so, dass zur Trennung oder ja, ich mich einfach dazu bewusst entschlossen habe, dass ich den Step in die zweite Liga gehen möchte, einfach um, weil das war damals nur die 10er Liga, es war schon eine gute Liga mit guten Mannschaften und ich mich einfach dort über spiele, weil das einfach das Wichtigste ist für junge Spieler, möglichst hoch spielen zu können und nicht nur trainieren zu können. Am Ende geht es für mich immer um die Spielzeit und um die Spiele. Bin dorthin gegangen, das hat eigentlich wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben damals eine unglaublich gute Mannschaft gehabt in Kapfenberg, die sich dann auch danach bestätigt hat, wo einige Spieler dann ja super Karrieren gemacht haben. Allein der Joao Victor ist dann ja zum LASK, dann in die deutsche Bundesliga, dann wieder zurück nach Brasilien, der hat dann Champions League gespielt. Also und dann zum Beispiel der Flecki, der jetzt auch bei uns ist, hat auch seinen Weg gemacht über die Bundesliga nach Deutschland. Das war ein super Haufen zur damaligen Zeit, wo wir auch bis zum Winter sehr weit vorne dabei waren in der Liga. Und dann war es bei mir eben so, dass ich den ersten Kreuzbandriss dann auch gehabt habe. Das war im Spiel gegen Austria Salzburg damals, kann ich mich noch genau erinnern. Das war das Eröffnungsspiel von der Austria im neuen Stadion oder neuen alten Stadion, dort im Max-Glan, wo, glaube ich, in der 70. ich einen ganz normalen Hock mache, einen Schritt mache und mir der Öbster ja einen leichten Schlag gibt und ich noch innen wegknick. Da verletzte ich das erste Mal. Und ja, mit der Verletzung, Dino, du weißt das eh jetzt auch, du durchlebst ja gerade dasselbe. Irgendwo mit deiner Kreuzbandverletzung verändert sich dann schon schlagartig, ja, einfach, ja, oder verändern sich viele Dinge, wo du dann halt wieder zurückfighten musst, über lange Reha. Aber auch da, das passiert sehr vielen Sportlern. Mir ist es Gott sei Dank geglückt, dass ich zurückgekommen bin und dann wieder, ich glaube, 22 Spiele durchgehend gespielt habe, in der zweiten Saison dann bei Kapfenberg. Und dann ist es eben zum zweiten Kreuzbandriss gekommen auf der anderen Seite. Und der war dann schon im Vergleich zum ersten einfach ja, komplizierter, mit mehr Komplikationen. Mir ist das Knie immer wieder aufgegangen und es war irgendwie nie so eine richtige Ursache zu finden. Und am Ende des Tages, ja, nach der ersten OP, 6, 7 Monate noch, ja, bin ich mit einem Keim dann im Krankenhaus gelegen. Das ist aber auch sehr, also extrem akut aufgetreten. Ich war dann schon beim LASK, weil ich im Sommer dann weggegangen bin zum LASK, weil mein Vertrag damals bei Kapfenberg ausgerannt ist und nicht verlängert worden ist, hat mir der Jürgen Werner damals auch die Chance gegeben, mich über die zweite Mannschaft vom LASK quasi im Reha-Prozess wieder aufzubauen. Deswegen bin ich ja eigentlich auch ursprünglich in Linz. Oder nach Linz kommen, aber ja, durch die akute, ja, durch den Auftritt von dem KM, der wirklich, ich war dann an dem Tag davor noch, ja, habe ich extrem intensives Training am Platz gehabt. Es hat eigentlich gar keine Vorzeichen gegeben, dass da irgendwas nicht passen könnte. Bin dann ja um 4 in der Nacht oder so aufgewacht, habe ein dickes Knie gehabt, habe dann Fieber gehabt. Habe den Physio dann eh gleich einmal informiert, wo er dann wach war und habe gesagt, ich kann nicht mehr aufsteigen. Also ich bin aus dem Bett gegangen und mein Knie hat ausgelassen und habe mich nicht mehr auskennt in Wahrheit und dann ist ich relativ schnell gegangen. Ich bin dann gleich ins Krankenhaus und zum Mittag bin ich dann eh schon
Wie gefährlich war das damals zu dem Zeitpunkt?
Im Nachhinein der Keim hat, das ist ein normaler Hautkeim, Staphylococcus aureus heißt der, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Der da irgendwie reinkommen ist, wie auch immer. Und ja, es ist halt dann schon darum gegangen, dass die Entzündungswerte runtergehen durch die ja, Spülung im Knie, das ist permanent durchgespült worden. Und Gott sei Dank hat sich das dann relativ schnell wieder normalisiert, weil es halt, ja, sonst, so hat es mir der Arzt zumindest damals erklärt, wenn das nicht runtergeht, dann kannst du halt auch eine Blutvergiftung oder so irgendwie kriegen und ja, dann kann es sogar sein, dass du das Bein dort abnehmen müssen hätte. Oder gibt es ja auch bei anderen Patienten noch Operationen, die dann ähnliche Komplikationen gehabt haben. War bei mir Gott sei Dank nicht der Fall und trotzdem war es dann so, dass das Knie einfach ja sehr ja beeinträchtigt war oder in Mitleidenschaft gezogen worden ist und ich dann wirklich über das nächste Jahr nie wirklich dann auch Zeit am Platz verbringen habe können, weil einfach permanent Schmerzen da waren nach einer Belastung und dann habe ich ja ein Jahr später dann ja nicht aufgeben, aber es war dann alternativlos, weil es für mich dann auch unzufriedenstellend war, dort immer wieder jeden Tag reinzugehen, Behandlungen, Trainings ein-, zweimal am Tag zu machen, und es geht nichts weiter über Monate oder über ein Jahr. Und dann habe ich einfach für mich auch gewusst, okay, ich bin 23, 24 Jahre, das wird jetzt ganz schwierig werden als Spieler, und ich muss mir jetzt einfach ja auch Gedanken machen, wie ich meine Zukunft gestalten möchte.
Und wie schnell kam der Entschluss dann zu sagen, das alles, was ich jetzt quasi nicht als Spieler mehr erreichen kann, will ich als Trainer erreichen?
Das Trainerwesen hat mir schon immer irgendwie fasziniert. Mein Papa war selber Trainer von mir, und deswegen glaube ich, ist das von klein auf irgendwie
in Delach oder was? So.
Ja, genau. Ja.
Delach-Trau, oder? Nein, doch.
Delach-Trau.
Delach-Trau, nicht zu verwechseln mit Delach-Geil.
Nein, das ist genau einmal über einen Berg drüber, über die Jauken, so heißt der Berg.
So nämlich.
ja. Delach-Trau, genau. Nein, und ich habe das eigentlich, also mir das als Spieler, schon als junger Spieler immer fasziniert oder interessiert, ja, warum wir gewisse Übungen machen oder warum das so und so ist. Und ich war dann auch relativ früh, ich glaube mit 18, also, ja, da war ich beim WRC schon mit 18 den Kindertrainerschein gemacht und dann auch gleich den Jugendtrainerschein. Und ja, das war dann für mich eigentlich auch so mein Wunschgedanke, dass ich dann auch Gespräche mit dem Verein geführt habe und gesagt habe, sowas würde mich extrem reizen, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich da einfach ja anfangen kann, in welcher Funktion auch immer, dann würde ich mir das gerne überlegen. Und parallel habe ich gesagt, ich möchte einfach, weil ich davor schon als Spieler Sportwissenschaften studiert habe oder angefangen habe zu studieren, ich möchte jetzt was machen, wo ich unabhängig von meiner körperlichen Verfassung was machen kann. Deswegen habe ich dann auch das Sportmanagement-Studium begonnen. Und ja, dann hat mir der Verein die Chance gegeben, in der Akademie anzufangen. Das war das erste halbe Jahr als Media-Analyst und Co-Trainer von allen drei Akademie-Mannschaften und von der zweiten Mannschaft. Also es war schon sehr intensiv, die Zeit. und da sind wir wieder bei den Stunden. Wahrscheinlich noch mehr Stunden als jetzt oder gleich viele Stunden schon, aber halt ja, mit einem 20-Stunden-Job von der Bezahlung her. Und das waren dann eigentlich so die ersten Steps, wie so in das Trainergeschäft oder meine ersten Steps als Trainer. Ja.
Das klingt irgendwie ein bisschen nach Julian Nagelsmann, gell? So von der Vita.
Ich finde, der Maxl schaut da ein bisschen so aus. Vielleicht sucht man da gerade dann, weiß ich nicht, das nächste große Trainertalent.
Wenn es so ist, dann würde ich sofort unterschreiben. Also.
Das glaube ich.
Nein, ich glaube, das ist ein ganz anderes Kaliber. Der hat zu den oder in dem Alter, wo ich jetzt bin, schon 4 Jahre in der deutschen Bundesliga trainiert, von dem her. Also der Vergleich hinkt.
Und trotzdem bist du nur ein sehr junger Trainer.
Absolut.
Ja, ja. Das stimmt. Viel vor dir.
Ja, hoffentlich.
Max, danke für die Zeit. Also ich muss sagen, war sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass viele dich jetzt besser kennengelernt haben. Viele der LASK-Fans jetzt wissen, wer ist der fesche Kerl da unten auf der Linie eigentlich genau? Der uns da von Sieg zu Sieg führt. Und ja, von mir persönlich, du weißt es, ich gönn dir jeden Erfolg. Vor allem nach deiner Leidenszeit als Spieler.
Ja, danke auf alle Fälle auch für die Einladung. Und ja, war mein erster Podcast jetzt. Von dem her für mich eine ganz neue Erfahrung, aber es war ja extrem lustig und ja, cool mit euch da zu quatschen. Ja, und bin einfach dankbar dafür, dass ich da sowas, also so eine Erfahrung machen darf.
Ja, gehört dazu zum Trainerleben, dass wir da reinkommen ins Reden.
Auf alle Fälle.
Da habe ich sogar den Nutsch entwickelt im Reden. Max, alles Gute und schau, dass du den LASK in Europacup führst.
Nur das Beste für dich.
Ich gebe mir Bestes und ja, ich wünsche euch auch natürlich alles Gute und hoffe natürlich, dass wir uns bald wieder mal über den Weg laufen, egal wo, egal wie, und ja, dann auch persönlich wieder mal weiter quatschen können.
So machen wir das.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.